des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. So spricht doch Herr, ich komme und will bei dir wohnen. Wir wollen beten. O Herr, was hat dich bewogen, dass du bei uns wohnen willst? Dass du das Licht in die Finsternis kommen willst? Dass du Heiliger kommst zu Unheiligen und du Reiner zu uns Unreinen? Ach ja, Herr, wir wollen dir all das bekennen und hinlegen, was unser Leben so schrecklich gottlos macht. Und nun danken wir dir, Heiland, dass du kommst als Löser und Seligmacher. Und nun hilf du uns, dass wir die Tore unseres Herzens weit machen und die Türen hoch. Hol uns heraus aus all unserer Engigkeit und Armseligkeit, dass wir bereit sind, dir zu begegnen. Amen. Wir beten weiter in der Stille. Ach, mache du mich Armen in dieser heiligen Zeit, aus Güte und Erbarmen, Herr Jesus selbst bereit. Amen. Wir hören ein Wort der Heiligen Schrift. Die Adventsgeschichte aus Matthäus 21. Da sie nun nah an Jerusalem kamen, gen Bethphage an den Ölberg, sandte Jesus seiner Jünger zwei und sprach zu ihnen: Geht hin in den Flecken, der vor euch liegt, und alsbald werdet ihr eine Eselin finden, angebunden. Löst sie auf und führt sie zu mir. Und zu euch jemand etwas wird sagen, so sprecht: Der Herr bedarf ihrer, so bald wird er sie euch lassen. Das geschah aber alles, auf das erfüllt würde, das gesagt ist durch den Propheten: Sage der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig und reist auf einem Esel. Die Jünger aber gingen hin und taten, wie ihnen Jesus befohlen hatte, und brachten die Eselin und legten ihre Kleider darauf und setzten ihn drauf. Aber viel Volks breitete die Kleider auf den Weg, die anderen hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Das Volk aber, das vorging und nachfolgte, schrie und sprach: Hosianna dem Sohne Davids! Gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn! Hosianna in der Höhe! Herr, dein Wort ist meines Herzens Freude und Trost. Amen. Also, einen Moment.
Thank you.
Gnade sei mit uns und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Wir wollen einen kleinen Abschnitt besprechen aus der Geschichte, die wir eben gehört haben, aus Matthäus 21. Da sagt der Herr Jesus: Alsbald werdet ihr eine Eselin finden, angebunden. Löst sie auf und führt sie zu mir. Und so euch jemand etwas wird sagen, so sprecht: Doch Herr, bedarf ihrer. Herr, heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Nun fängt die schöne Zeit wieder an, diese Adventszeit, sagte einer meiner jungen Freunde, als die Adventskränze aufgehängt wurden. Er ist nachher gefallen, aber ich höre es jedes Jahr. Nun fängt die schöne Zeit wieder an. Für mich persönlich, darf ich mir das mal sagen, ist Advent unauflösbar verbunden mit zwei Stücken, mit einem Lied und mit einer Geschichte. Das Lied, das ist das, was wir am Anfang gesungen haben: Macht hoch die Tür, die Tor macht weit, es kommt der Herr der Herrlichkeit. Oder taucht so die Erinnerung auf, wie ich ein Junge war und in Frankfurt am ersten Advent in der wunderschönen Lukaskirche saß, die Steinhausen ausgemalt hat, ist dann auch verbrannt. Eine große, herrliche Orgel und ein Organist, deren Genie war, wenn der so anfing zu intonieren mit allen Registern, macht hoch die Tür. Da ging ihm das Herz auf und dann stand immer gleich vor mir das Bild der Geschichte. Die jubelnden Menschenmassen um Jesus. Männer, die auf einmal all ihre Steifheit und ihre lächerliche Würde ablegen und ihren Rock runterreißen und Jesus vor die Füße werfen. Jungs, die auf die Bäume steigen und Palmzweige darunter reißen. Volk, das schreit, und alte Mütterchen, die es mir entsprechen, weil sie mir schreien können: Gelobt sei der, der kommt. Und mitten im Tumult, ach, und dann die Schriftgelehrten mit sauren Gesichtern, die sauren Gesichter sind immer irgendwo da, nicht? Die Welt ist schrecklich einfach. Und mitten in dem Tumult, der Sohn Gottes, der Herr Jesus, auf dem Esel. Ach, wie oft ist das gemalt worden, nicht? Von den frühen mittelalterlichen Künstlern an, bis noch von Karolsfeld, seit abstrakt gemalt wird, sieht man es nicht mehr, nicht? So dieser Tumult und der Jesus auf dem Esel in der Mitte. Können Sie verstehen, dass uns im Weigelhaus, die wir manchmal ein bisschen exzentrisch sind, der Esel immer besonders interessiert hat? Einer meiner jungen Mitarbeiter hat neulich eine Bibelarbeit gehalten über das Thema: Ein Esel macht Karriere. Schön, nicht? Geschildert, wie der arme Esel sonst so auf staubigen Straßen läuft und nur auf einmal stolz da über die Gewänder und Teppiche wegläuft, nicht wahr? Ein Esel macht Karriere. Nun, meine Freunde, mich hat dieser Esel auch interessiert. Denn an diesem Esel geht mir auf, wie hintergründig alles in der Bibel ist. Es steht so ein einfaches Wort, und auf einmal, wenn man es näher ansieht, da tun sich da Tiefen auf. In unserer Geschichte sagt der Herr Jesus, der Sohn Gottes, drei Worte, die den Esel betreffen. Löst ihn auf, führt ihn zu mir, darf sein. Drei Worte, die den Esel betreffen. Und wenn ich genau zusehe, dann merke ich auf einmal, das sind drei Worte, die gar nicht den Esel nur betreffen, sondern die uns betreffen. Also wenn ich es mal Ganz direkt sage, wenn wir richtig zuhören und horchen auf die Geschichte, dann sollten wir die eigentlichen Adventsesel sein. Das möchte ich Ihnen jetzt zeigen. Wir überschreiben den Text und die Predigt, drei Worte Jesu vom Adventsesel. Drei Worte Jesu vom Adventsesel. Das erste Wort, das der Herr Jesus von dem Esel sagt, ist: löst ihn auf. Das heißt, bindet ihn los. Also ich hoffe, Sie haben die Geschichte vor sich, nicht wie Jesus da zwischen Jerusalem und dem Ölberg steht und dann auf einmal zwei Jünger ruft und sagt: seht da vorne dieses kleine Nest, geht mal rein. In der Dorfstraße, da wird an irgendeiner Hausmauer an einem Eisenring angebunden finden, eine Eselin, löst sie auf. Meine Freunde, mich hat in dieser Rede Jesu ungeheuer getroffen, das Wörtlein angebunden. Angebunden. Ah, nicht nur Esel sind angebunden, sondern dies Wörtlein erhält wie ein großer Scheinwerfer auf einmal unsere Lage. Freunde, ist es nicht erschrecklich, dass wir auch so angebunden sind? Ich möchte das ein wenig deutlich machen. Vielleicht sind wir angebunden an ganz massive Sünden. Wie kann ein Mensch angebunden sein, etwa an Alkohol? Wie kann ein Mensch angebunden sein an irgendeinen Streit, den er hat? Wie kann er angebunden sein an ein Lügengewebe? An einen Sorgengeist? Ah, sitzen sicher Menschen hier, die an den Sorgengeist angebunden sind. Kann ein Mensch wie der arme Esel dort angebunden sein an seine Unreinigkeit, an eine ganz schmutzige Sexualität, eine ganz dreckige Ehebruchsgeschichte? Wie kann man angebunden sein an seine Selbstsucht, dass man sich so maßlos wichtig nimmt? Angebunden. Meine Freunde, diese Eselin da in dem kleinen Dorf, die hat ganz bestimmt das Angebundensein für normal erachtet. Die war das gewöhnt, die Eselin. Was soll ein Esel, wenn er nicht gerade für einen Müller Säcke dreht, was soll anders mit ihm geschehen, als er angebunden ist? Und das ist Unheimliche, dass ein natürlicher Mensch seine Bindungen als normal ansieht. Man findet sich mit ab und findet dieses Angebundensein in Ordnung. Ich stelle also vor mir, wie die Jünger auf diese Eselin zugehen, tatsächlich steht sie, wie Jesus gesagt hat, und den Strick losmachen und vielleicht den Esel auf die Gruppe hauen und sagen: Alter, jetzt beginnt ein Neues. Und dann lösen sie auf, wie Jesus sagt. Und meine Freunde, so will das Evangelium des Advents zu uns kommen. So. Und will sagen: lieber Mensch, dazu bist du nicht da, dass du angebunden bist. Jetzt soll ein ganz Neues beginnen. Aber denn das Evangelium verkündet uns jeder Seite eine Loslösung. Oder Erlösung. In dem Wort Erlösung steckt das drin, nicht? Dass man losgebunden ist. Das ist eine Botschaft von der Erlösung. Aber sehen Sie, ich denke nicht nur an diese ganz massiven Sünden. Wir sind auch an so vieles andere angebunden. Lassen Sie mich so ein bisschen skizzieren. Also ich denke an so manche Geschäftsleute. Oder Leute aus irgendeiner Industrie. Die sogenannten Manager, es gibt groß und klein. Da bildet man sich ein, man ist noch Herr in seiner Firma und ist längst angebunden. Man hat alle Freiheit verloren und ist ein Knecht des Rades geworden, das rasend läuft, bis ein Herzschlag der Sachen gnädiges Ende bereitet. Oh doch, ich denke an die, was mich so als Jugendpfarrer so beschäftigt, an die unheimliche Bindung, dass man menschenhörig werden kann. Angebunden. Es ist unheimlich, wie Herzen gebunden werden können an Menschen. Bitte denken Sie nur mal, was wir so in den letzten Jahrzehnten erlebt haben. Wie Männer ihre Ehre und Gewissen, Überzeugung, alles über Bord geworfen haben, weil sie hörig wurden irgendeiner politischen Persönlichkeit. Da gibt es kein Urteil und nichts mehr. Angebunden. Oh, und ich habe manchen jungen Mann gekannt, der um eines Mädchens willen, die ein wenig spritzig war, zu einem angebundenen Esel wurde. Nicht? Oder auch umgekehrt. Liebe Freunde, wenn man erstmal anfängt, von den Bindungen zu reden, dann kriegt man gar kein Ende. Ich will Ihnen noch eine Bindung nennen, die unter uns so schrecklich ist, dass man angebunden ist an Vorurteile. An Vorurteile. Da gibt es so eine öffentliche Meinung, die schafft Vorurteile und fertig. Als ich vor 35 Jahren Pfarrer in Essen wurde, da bekam ich einen Bezirk, in dem eigentlich nur kommunistische Bergarbeiter wohnten. Damals war Essen so. Sehen Sie meiner ganzen Erziehung nach. Ich kam in einem Haus, war man national erzogen und konservativ und so, nicht? War Offizier gewesen. Meiner ganzen Erziehung nach musste mir dieser ganzen Haufe da einfach als schreckliches Volk vorkommen. Und dann hat mich Gott da hineingeführt. Und dann war es gar nicht ein schreckliches Volk, sondern im Gegenteil. Es waren Menschen wie du und ich. Es waren Menschen in Not. Menschen mit lebendigen Herzen. Menschen, die auch liebten und hassten. Menschen, an die ich heute noch mit Freude zurückdenke. Und es ist mir aufgegangen, wie lächerlich unsere Vorurteile sind. Denken Sie nur mal, welcher Jammer über die Welt gekommen ist durch unsere Vorurteile gegen andere Rassen, etwa gegen Juden. Was sinnlose, blödsinnige Vorurteile. Oder gegen Farbige. Nicht? Wie viel Jammer ist über die Welt gekommen? Einfach durch Vorurteile. Angebunden, nicht. Komm nicht raus aus dem, was wir mal beigebogen bekommen haben. Ah, und liebe Freunde, wenn ich schon vom Angebunden rede, dann muss ich davon reden, wie wir angebunden sind an den Tod. Beim Karl May, da gibt es eine tolle Szene, wie zwei Menschen aneinander gebunden werden, so Verbrecher, und dann so in Fluss gestoßen. Furchtbar, einer an anderen angebunden. Und da muss ich denken, so sind wir an den Tod angebunden. Wir sind mit ihm zusammengebunden. Nee. Werden Sie ihn los? Unheimlich. Jeder von uns zusammengebunden im Strom der Zeit mit dem Tod. Und nun kommt diese Adventsbotschaft. Löset sie auf. Auch der Herr Jesus sagt das im Blick auf den Esel. Ich weiß. Aber, meine Freunde, das ist eben das Hintergrund der Bibel. Das ist ja sein Programm im Blick auf uns, auf Menschen. Löst sie los. Der Herr Jesus ist der große Loslöser, der Erlöser. Die Bibel sagt das wundervolle Wort. Ihr seid zur Freiheit berufen. Ihr sollt nicht der Sünde dienen. Eine braucht es nicht. weil Jesus gekommen ist. Ihr sollt nicht im Vorteil befangen bleiben, weil Jesus gekommen ist. Ihr sollt nicht menschenhörig werden, weil Jesus gekommen ist. Ihr seid zur Freiheit berufen. Löst sie auf, bitte. Wir Angebundene müssen wissen, dass der Herr Jesus auch mal gebunden war. Ah, er war mehr gebunden als wir alle. Er wurde ans Kreuz angebunden. Nein, mehr, er wurde ans Kreuz angenagelt. Aber da, wo er gebunden war, da hat er alle unsere schrecklichen Bindungen hineingenommen in seinen Tod. Da hat Jesus unsere Bindungen in seinen Tod hineinnehmen wollen. Nun dürfen wir sagen, ich bin meinen Bindungen, meinen Stricken gestorben mit Jesus. Wenn wir uns richtig zu diesem gründlich, meine Freunde, bitte, gründlich bekehren zu diesem Herrn Jesus, dann erleben wir eine ganz neue Freiheit. Also eine ganz neue Freiheit, möchte ich euch sagen. Eine ganz neue Freiheit. Da denkt man anders, da fühlt man anders, da atmet man anders, da versteht man anders als eine Welt, die angebunden bleibt und das Närrische ihre schrecklichen Stricke noch für großartig hält. Nicht? Wenn irgendeiner gebunden ist im Schmutz, was macht er für Sprüche für seine Abenteuer? Nicht? Und wie reden sie von ihren Vorurteilen und kloppen das hin, als wenn das was wäre. Das ist das Grauenvolle, dass der Mensch sich seines Angebundenseins noch rühmt. Löst sie auf. Ihr seid zur Freiheit berufen. Nicht nur die Esel, nein, wir, lieben Freunde, wir. Ihr seid zur Freiheit berufen. Das war das Erste. Nun kommt das zweite Wort. Wir wollten drei Worte Jesu vom Adventsesel hören. Das zweite Wort, das der Herr Jesus sagt, heißt: Führet sie zu mir. Also, dass sie, das war eine Eselin, nicht? Es kann passieren, nach so einer Predigt, dass einer sagt, sie haben immer Esel gesagt, es war eine Eselin, ich weiß es, nicht? Ja. Aber ist nicht so wichtig. Führet sie zu mir. Situation, also zweitens, führt sie zu mir. Die Situation mal vorstellen, wie der Herr Jesus da steht und sagt seinen Jüngern, seht ihr das kleine Dörfchen da vorne, da wo die Dächer zwischen den Bäumen rausgucken, und da geht er rein und da findet ihr eine Eselin angebunden, löst sie auf und führt sie zu mir. Oh, wundervoll hintergründige Bibel! Das sagt der Heiland von einer Eselin, führt sie zu mir. Und in Wirklichkeit ist das sein Programm für uns und für die ganze Menschheit. Führt sie zu mir. Da geht der Sohn Gottes in den Tagen seines Erdenlebens einmal über eine Straße bei Jericho. Und da sitzt am Rand ein armer, blinder Bettler und wimmert um Groschen. Und dann einmal bleibt Jesus stehen und sagt, führt ihn zu mir. Sollte man der Bibel nachsehen, wie oft das kommt, wenn irgend so ein elender Mensch da ist, führt ihn zu mir. Das ist sein Programm. Da steht unser Herr und Heiland nach seiner Auferstehung eines Morgens mit seinen Jüngern auf einer einsamen Bergeshöhe. Die Jünger drängen sich um ihn und dann streckt er den Arm aus. Seht mal. Und dann zeigt er ihnen die ganze Welt und ihr Elend. Aus ist mir immer, als wenn er Vorhänge wegschiebt. Und dann sehen sie blutige Schlachtfelder und Gefängnisse und streitende Familien und hungernde Menschen und satt und prassende Reiche und harte Herzen und versinkende Menschen. Ja, sie sehen eine Welt ohne Gott. Ich glaube, sie sahen uns hier in Westdeutschland, wie es hierzu ist. mit aller Angst und mit der Gier und alles. Und dann streckt der Heiland sein durchgrabene Hand über diese ganze Welt und sagt, geht hin in alle Welt und, das ist der Inhalt, führt sie zu mir. Führt sie zu mir, das ist der Befehl Jesu, an uns und an seine ganze Kirche. Liebe Freunde, das muss man eben sagen, das ist der Auftrag, den die Kirche Jesu Christi und alle, die dazugehören, hat. Führt sie zu mir. Es ist entsetzlich, dass die Kirchen das im Laufe der Jahrhunderte immer wieder vergessen haben. Dass sie selbst weggeworden sind. Dass sie Macht wollten. Nicht? Und das war ein öder Leerlauf, wer es Kirche interessiert und Kirche aufbaut. Lieben Freunde, das ist ein sinnloser Laden. Die Kirche hat einen großen Auftrag. Führet sie zu mir, Menschen zum Heiland zu führen. Ich habe mich gepackt, dass Billy Graham, der nächsten Sommer hier, so Gott will und wir leben, nach Essen kommt, dieser große amerikanische Evangelist, einmal sagte, ich bin nicht Intellektueller und ich habe nur einen Wunsch und eine Gabe, Menschen zu Jesus zu führen. Führt sie zu mir. Meine Freunde, ist das nicht ein majestätisches Wort, was der Herr Jesus sagt? Führt sie zu mir. So im Blick auf die ganze Welt, führt sie zu mir. Das ist ein majestätisches Wort, denn damit spricht er aus, ich bin der einzige Weg und die einzige Wahrheit und das einzige Leben. Und der einzige Helfer und der einzige Erlöser. Gibt keine anderen. Majestätisch. Der ganzen Welt brüllt nicht auf dem ganzen Jahrmarkt, hierher, hierher. Und in der Politik über hierher, hierher. Und Weltanschauung hier. Und da steht Jesus majestätisch und sagt, führt sie zu mir. Ich bin der Einzige. Das ist ein Wort. Und auch Petrus hat den Herrn Jesus ganz gut verstanden, als er vor dem Hohen Rat als Angeklagter stand und diesen bedeutenden Männern entgegenrief, es ist in keinem anderen Heil. Meine Freunde, darum sieht so trostlos in der Welt aus, weil die Politiker, die Gewerkschaften, die Arbeitgeber, große und kleine, nicht wissen wollen, dass Jesus der Herr der Welt ist. Und dass man dauernd ohne ihn Welt baut. Da kommt am Ende das raus, was Paulus mal schildert. Ein jeder sieht auf das, was das Seine ist und nicht auf das, was das Andere ist. Schreiben Sie über jede Zeitung, die Sie lesen, das als Überschrift, dann verstehen Sie das Ganze. Ein jeder sieht auf das, was das Seine ist und nicht auf das, was es anderen ist. Schreiben Sie über jedes Haus, das verstehen Sie, alle Kräche, alles. Nicht? Schreiben Sie über die Ehen, dann verstehen Sie alle Ehetragödien. Ein jeder sieht auf das, was das Seine ist, und nicht auf das, was es anderen ist. Man lässt Jesus nicht den Herrn sein. Und darum sind wir in so einer babylonischen Sprachenverwirrung gelandet. Nicht? Das steht majestätisch, Jesus führt sie zu mir. Aber ich möchte nicht so großartig von allen politischen Dingen reden. Lasst mich lieber persönlich sagen. Führet sie zu mir. Dieses majestätische Wort kann der Herr Jesus sagen. Er ist der Einzige nämlich, der uns das geben kann, was wir nötiger brauchen als die Luft zum Atmen. Er ist der Einzige, der uns geben kann Vergebung der Sünden. Darum ist er am Kreuz gestorben. Darum hängt er blutig dort an dem Holz. Darum bezahlt er für uns. Jesus ist der Einzige, der Vergebung der Sünden geben kann. Kein Engel, kein Mensch, kein Priester, keine Kirche, kein Gott. Nur Jesus, weil er dafür gestorben ist. Und sehen Sie, ohne Vergebung der Sünden ist unser Leben so Quälerei. Einfach Quälerei.
Ich sehe mich um. Die Menschen quälen sich alle, weil sie nicht Vergebung der Sünden haben. Entweder lebt man ohne Gott. Und da ist Leben Quälerei. Es ist einfach friedelos. Das ist genau, als wenn sie einen Fisch aus dem Wasser nehmen. Der schnappt nach Luft. Der Mensch ohne Gott ist ein armes Tierchen. Ne? Quälerei. Oder sie leben mit Gott. Das ist auch Quälerei. Denn man hat immer Angst, gefalle ich ihm. Habe ich nie wieder gesündigt. Und ich sehe oft in meinen Jungs, wie ernst sie es nehmen, wie das Quälerei wird, wenn man Gott gehören will. Und dann kommt Jesus und sagt, führt sie zu mir. Und er schenkt durch sein Blut Vergebung der Sünde. Und diese Quelle steht mir jeden Tag offen. Und lieben Freunde, wo Vergebung der Sünden ist, darf dem Heiland einfach meine Schuld sagen, jeden Tag. Und das Glauben, es quillt für mich sein teures Blut. Wo Vergebung der Sünden ist, da ist keine Quälerei mehr. Da hat man Frieden mit Gott, da lebt man in Harmonie mit Gott. Da wird man fröhlich, da hört die Quälerei auf. Es gibt keinen Weg, keinen anderen Weg, aus der Quälerei ihres Lebens rauszukommen, als zu Jesus zu kommen, führt sie zu mir und bei ihm Vergebung der Sünden zu bekommen und völligen Frieden mit Gott. Ah, Jesus weiß, warum er so majestätisch sagt, hört auf mit allen Religionen, Weltanschauungen, all den Quatsch, führt sie zu mir. Sind wir schon bei ihm? Sind sie schon bei ihm? Der Esel kam zu ihm. Sind sie auch schon bei ihm? Nee, richtig, täuschen sich nicht. Also ich habe neulich von einer Frau gehört, das war mir sehr interessant, die ist sehr christlich, kommt in Gottesdienst, kommt auch in die Bibelstunden. Und eines Tages sagt der Mann zu ihr, Frau, ich meine, du solltest eigentlich mit den Kindern beten. Und da kriegt die Frau einen roten Kopf und sagt, nee, beten kann ich nicht. Beten kann ich nicht. Und da stellt sich raus, sie war zum Christentum gekommen, aber nicht zu Jesus. Das ist ein Unterschied. Sie war bis zur Kirche gekommen, aber nicht zu Jesus. Denn wenn man zu Jesus gekommen ist, dann kann man beten. Dann kennt man diesen Freund, dem man sein Herz ausschütten darf. Ausschütten. Dem man alles anvertrauen darf. Und der zu uns redet. Ach, dass es mir gelänge in diesen Gottesdiensten hier und in meinem Weihhaus ein paar Menschen loszulösen und zu Jesus zu führen. Ich habe keinen anderen Wunsch mehr, als dass ich ein paar Menschen zu Jesus führen könnte. Und das ist das Größte, was geschehen kann. Ne? Lassen wir noch das dritte Wort sagen. Drei Worte vom Adventsesel. Löst ihn auf. Zweite Wort, ihr führt ihn zu mir. Und das dritte Wort heißt, der Herr bedarf sein. Also drittens, der Herr bedarf sein. Sehen Sie, das ist meine Alterserscheinung, zu lange Predigt. Ich bin aber gleich fertig, haben Sie keine Sorge. Der Herr bedarf sein. Sehen wir das Bild nochmal vor uns, wie der Herr Jesus seine Jünger losschickt und sagt, geht in den Ort da rein, da ist ein Esel an so einem Eisenring angebunden und er löst ihn auf. Und die Jünger, die denken jetzt, ja, wir können doch nicht Esel klauen gehen. Was werden die Leute sagen? Und Jesus liest ihre Gedanken und sagt, naja, wenn jemand kommt, dann sagt nur, ich brauche ihn. Oder sie, es war eine Eselin. Ich brauche sie. Der Herr bedarf sein. Jesus sagt es von einer Eselin. Oh, hintergründiges Wort Gottes. Das sagt er ja an diesem Adventsmorgen zu uns. Ich bedarf dein. Ich hab dich nötig. Ich kann nicht ruhig werden, sagt der Sohn Gottes, dem alles gegeben ist. Der sagt jetzt hier zu dir. Ich kann nicht ruhig werden, ehe du dich mir zur Verfügung gestellt hast, damit ich meinen Siegeszug antreten kann. Ich bedarf dein. Meine Freunde, nun sind ja die Dinge hier wirklich unglaublich um den Kopf gestellt. Ich habe immer gemeint, ich bedarf des Herrn Jesus. Ich brauche einen Heiland. Ich brauche einen Heiland. Ich brauche einen Heiland. Ich könne keine Sekunde mehr ohne ihn leben. Ich brauche ihn. Und jetzt sagt dieser Herr, ich brauche dich. Wenn er einen Esel braucht, sagt er das recht zu uns. Zu Menschen. Es geht ihm immer um Menschen. Es geht Jesus nie um Esel, immer um Menschen. Tierschutz war in Ehren, aber es geht dem Herrn Jesus um Menschen. Nicht? Und in der Bibel hat man immer noch einen Unterschied zwischen Tier und Mensch, den wir dauernd verwischen wollen. Wir stammen vom Tier ab und der Tier ist edler wie der Mensch, nicht? Ein Hund und Pferd ist heute schon viel edler als ein Mensch. Und wenn eine Katze tot geht, dann schreien wir, aber wenn Menschen können zu 1000 KZs umkommen. Lieben Freunde, die Bibel kennt noch einen Unterschied. Es geht Jesus nicht um Esel, es geht Jesus um Menschen. Glauben Sie mir, es geht Jesus um Menschen. Und da sagt er uns, ich bedarf dein. Wie steigt der Sohn Gottes hier tief herunter, dass er, wie beugt er sich, dass er zu uns sagt, ich brauche dich. Na Herr Jesus, wir brauchen dich. Und er sagt, und ich bedarf dein. Ach Herr Jesus, das ist ja wundervoll. Und nun sagt er das, ich bedarf dein. Du, ich bedarf dein, sagt Jesus, heute Morgen zu dir. Und da stehen wir nun vor der Frage, und ich wünschte, wir hörten sie wirklich, ob wir uns diesem Sohn Gottes, der so viel für uns getan hat, ob wir uns ihm wirklich zur Verfügung stellen wollen. Darauf muss man antworten. Sie sagen, ich bin gern ein bisschen christlich. Jesus sagt, ich bedarf dein. Und wir stehen vor der Frage, ob wir uns ihm zur Verfügung stellen wollen. Ach, der Esel, der den Herrn Jesus hineingetragen nach Jerusalem mit diesem Triumphzug. Wollen wir ihn jetzt nicht hineintragen? Wollen wir ihn zur Verfügung stellen? Wollen wir ihn hineintragen in unsere Häuser, in unsere Familien, wie der Esel ihn nach Jerusalem trug? Nach Essen, in die Welt? Der Herr bedarf dein zum Dienst. Ich muss schließen. Lassen Sie mich zum Schluss eine kleine Sache erzählen. Ich hörte neulich eine nette Sache von einem württembergischen alten Lehrer. Der hatte mit seinen Kindern die Grammatik besprochen. Erste Person, ich. Zweite Person, du. Dritte Person, er. Und dann klappt der Lehrer das Buch zu und sagt, und jetzt möchte ich auch noch was sagen, Kinder. Es gibt auch eine göttliche Grammatik. Und die ist ganz anders. Da heißt nicht erste Person ich, zweite Person du, dritte Person er. Da ist gerade umgekehrt in der göttlichen Grammatik. Da ist die erste Person er, der geoffenbarte Gott, mein Erlöser, der Mann von Golgatha, der Sündenträger. Er ist die erste Person. Jetzt von hinten her. Zweite Person du, mein Nächster. Das Du, das ist die zweite Person. Und erst an dritter Stelle kommt das Ich. Lieben Freunde, ich wünschte, darum geht es im Grunde in der ganzen Geschichte. Wir lernten diese göttliche Grammatik. Er, Du, Ich. Wir wollen beten. Herr, unser Heiland, wir danken dir, dass du loslösest, dass man zu dir kommen darf und sich führen lassen darf, dass du die Arme ausbreitest zu Sündern. Und ich danke dir, dass du unser armes Leben sinnvoll machen willst und brauchen willst. Und nun lass dies Wort in unseren Herzen auf einen guten Acker gefallen sein. Hilf, dass wir Frucht bringen in Geduld. Amen. Wir wollen stehen bleiben und aus dem Liede 347 den vierten Vers singen. Thank you. Nach dem Segen singen wir Anhang 60, Vers 1. Da schließen wir uns gleichsam einen großen Festzug an, der dann Jerusalem einzog. Schrien und sprachen Hosianna dem Sohne Davids. Da schließen wir uns mit dem Lied Anhang 60, Vers 1 an. Und nochmal die Frauen und Mädchen, vergessen Sie bitte nicht, da draußen ist ein Tisch, sich einzutragen für den Kindergarten. Und vor allem vergessen Sie, heute Nachmittag hat vier im Saalbau. Und nun werden wir stehen. Unser Vater in dem Himmel, dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe wie im Himmel, also auch auf Erden. Unser täglich Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig. Erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns Frieden. Amen. Oh.